möchte die Gemeinde euch alle auch begrüßen mit einem Vers aus Jesaja. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt und der da sagt zur EFG Schwäbisch Hall: Dein Gott ist König. Ich finde den Vers toll und freue mich, dass ich heute Gutes verkündigen darf. Mein Name ist Esther Marku und ich darf mich um die Teenies dieser Gemeinde kümmern und heute darf ich sogar predigen. Ich lese den heutigen Predigttext aus Lukas 22, Vers 31 bis 34. Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus sagte: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete: Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Wie ihr schon beobachtet habt, stammt unser Text aus dem Neuen Testament und ich darf zugeben und gestehen, dass ich das Neue Testament sehr anspruchsvoll finde und es mich manchmal überfordert. Es ist nämlich so, in den Evangelien und den anderen Schriften des Neuen Testamentes ist alles sehr dicht gedrängt. Ein Ereignis jagt das nächste und eine theologische Aussage folgt der anderen. Kaum hat man ein paar Verse gelesen, schon kommt die nächste Lektion an, die man lernen darf. Das Alte Testament hingegen wirkt auf mich geordneter und ruhiger. Da kann man sich mit einem Thema länger beschäftigen und hat mehr Zeit für ein Thema. Aber nichtsdestotrotz, wir haben heute einen spannenden Text. Und wie immer liebe ich es erstmal, auf den Kontext zu schauen, was war geschehen, welche Informationen gibt uns der Text und um was geht's denn überhaupt. Also wir befinden uns jetzt beim letzten Abendmahl. Jesus sitzt noch im Obersaal mit seinen Jüngern zusammen, kurz bevor sie hinaus auf den Ölberg gehen. Jesus hatte das Brot gebrochen und den Wein gereicht. Und danach offenbarte er, dass einer von ihnen ihn verraten werde. Und diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Aber eher wie so eine Rauchbombe, die sich schnell verzieht. Denn sofort entbrannte ein Streit zwischen den Jüngern, wer wohl der Größte im Reich Gottes sein würde. Das klingt doch irgendwie verrückt, oder? Also es ist so, Jesus spricht vom Verrat und die Jünger streiten über ihre Positionen. Auf den ersten Blick ist das ein extremer Gegensatz. Verrat auf der einen und eine Ego-Debatte auf der anderen Seite. Doch im Kern, wenn man genau hinschaut, ist das eher eine Abwehrreaktion. Je stärker ich meine Position betone, desto weniger wirke ich wie ein potenzieller Verräter. Es geht nicht primär um Prestige, sondern um Selbstrechtfertigung. So nach dem Motto: Ich kann doch kein Verräter sein, weil ich bin der Größte, ich bin wichtig. Und mit Hilfe dieser Beschreibung werden wir auch den kommenden Text jetzt besser verstehen. Diese Stimmung erklärt nämlich gut, warum Petrus so reagiert hat, wie er dann eben reagiert hat, als Jesus ihn direkt angesprochen hat. Den Streit der Jünger, also diese Positionsfrage, klärt Jesus mit dem Dienenprinzip. Der Größte soll den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Und das ist ja auch irgendwie lustig. Während die Jünger über Karriereleiter sprechen, zeigt Jesus ihnen den Putzeimer auf der einen Seite. Denn er fügt nämlich noch was ganz Wichtiges hinzu. Er sagt noch, ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also doch große Verantwortung und doch ganz wichtige Positionen. Also ich finde diese Gespräche, die Gespräche in diesem Abschnitt schon ganz besonders. Und wenn man genau hinschaut, merkt man auch, wie einfühlsam Jesus eigentlich mit den Jüngern umgeht. Er nimmt ihnen nicht die Ehre weg. Er verschiebt nur den Weg dorthin. Thronplätze gibt's im Reich Gottes, aber nicht durch Ellbogen, sondern durch dienende Hände. Und dann spricht Jesus Petrus direkt an. Aber auch dieses Mal ohne Anschuldigung und ohne Vorwurf. Er offenbart ihm, dass Satan vor Gott eine Forderung gestellt hat. Und hier fallen 3 Punkte auf. Erstens, Jesus macht klar, dass es einen Deal in der unsichtbaren Welt gegeben hat. Es geht nicht darum, dass Petrus falsch ist oder, ja, es gab einen Deal. Und zweitens, er, Jesus, stellt sich hinter Petrus und betet persönlich für ihn. Und drittens, er gibt ihm auch eine Aufgabe. Wenn du umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Ihr könnt euch noch an die Stimmung von gerade eben erinnern, die Verrätergeschichte und die Positionsfrage, um bloß nicht als Verräter dazustehen. Da ist Petrus noch mittendrin. Er muss sich behaupten. Von Glaubensverlust möchte er nichts hören. Wie sollte ausgerechnet er den Glauben verlieren? Er ist entschlossen und er ist bereit. Er gehört doch zu Jesus. Er hat sich für ihn entschieden und er bleibt dabei. Vor allen anderen möchte er das jetzt nochmal klarstellen. Ins Gefängnis und bis in den Tod geht er mit Jesus. So ein richtiger Alpha-Move, würden meine Teenager sagen. Und alles scheint für ihn klar. Aber er kennt nicht die Zukunft und er kennt sich selber auch nicht vollkommen. Jesus hingegen schon. Und deshalb kündigt Jesus präzise an, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Und damit war das Gespräch oder dieser direkte Dialog beendet. Wir wissen, wie es weiterging. Petrus war bei Jesus Verhaftung dabei und immer noch in diesem Ich-muss-mich-behaupten-Modus. Er schlug dem Soldaten das Ohr ab und kurze Zeit später dann im Vorhof leugnete er tatsächlich 3-mal jede Verbindung zu Jesus. Und wir können anhand seiner Aussagen diese menschlichen Reaktionen erkennen, die eigentlich heute noch gültig sind. Erstmal geht er auf Distanz, ich kenne ihn nicht. Dann gibt es eine Verwechslung, ich bin es nicht. Und dann die völlige Distanzierung vom Geschehen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Die Krönung der Geschichte, der Hahn kräht. Erst als der Hahn krähte, erkannte Petrus, was geschehen war. Seine Selbstsicherheit brach zusammen. Und jetzt passierte ein Wechsel. Nach der Krise konnte sich Petrus an Jesu Worte erinnern, also unseren Predigttext. Wenn, dann. Und das Schöne an unserem Text, Jesus stellt sich ja sofort hinter Petrus. Satan hat euch alle haben wollen, aber ich habe für dich gebetet. Petrus hatte da was im Hinterkopf, an dem er festhalten konnte nach der Krise. Und Jesus hatte das sogar vor allen anderen gesagt. Alle hatten gehört, dass er ja zurückkommen und die anderen stärken soll. Ja, für Petrus hat Jesus gebetet. Aber was ist mit den anderen Jüngern? Hatten die kein Gebet nötig? Und was ist mit dir? Würde Jesus auch für dich beten oder für mich? Wir gehen kurz zurück in den Obersaal zum Abendmahl und den ganzen Gesprächen, die dort stattgefunden haben. Da spricht nämlich Jesus ein Gebet, das wir bei Lukas nicht finden. Aber Johannes überliefert uns dieses komplette Gebet. Es ist das hohe priesterliche Gebet. Und dieses finden wir in Johannes 17. Und da sagt Jesus in Vers 20, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. So wie ich das sehe, schließt das dich und mich ein. Jesus hat auch für dich ein Gebet gesprochen. Und das ist doch die schöne Sache, oder? Aber hilft dir diese Info überhaupt weiter? Ist sie denn nützlich für dich? Petrus Berufung zum Hirten begann nicht mit einer Herde, nicht mit einer Gemeinde, sondern mit einem Scheitern und einer Wiederherstellung. Und auffällig ist hier, Petrus fällt nicht dort, wo er sowieso schwach ist, sondern genau da, wo er sich unerschütterlich sicher fühlt. Er war sich absolut sicher, mit dir ins Gefängnis und bis in den Tod. Und genau dort setzt Gott an. Petrus selber hatte doch einige Zeit vorher schon die Zusage erhalten, dass er der Fels sein soll. Es war jetzt nicht ein paar Stunden davor, es war vielleicht ein paar Wochen oder Monate davor, wo Jesus ihm das schon zugesprochen hat. Jesus wusste, dass er scheitern wird und hat es ihm zugesprochen. Damit Petrus aber zum Fels werden konnte, musste er selber erleben, wie brüchig er ist. Seine größte Gefahr war nicht Satan, das war seine Selbstsicherheit. Und das Sichten, das die Spreu vom Weizen trennen, bedeutet nicht, dass Gott uns verlassen hat, dass wir falsch sind und dass Gott uns nicht mehr will. Es bedeutet, dass er einfach nur zulässt, dass unser Glaube geprüft wird. Und wir haben das öfters in der Bibel, dass Gott schwierige Situationen zulässt. Und wir sehen das immer wieder auch in der Bibel, es ist zur Rettung. Das zieht sich sogar wie so ein roter Faden durch die Schrift. Die Krisen sind nicht sinnlos. Daraus entsteht Rettung, Reifung oder sogar Segen für viele. Ich nenne ein paar Beispiele aus der Bibel. Und als erstes der Josef. Verraten und verkauft. Ich habe jetzt einen Satz in diesem Zusammenhang gelesen, den ich jetzt der Jugend zusprechen möchte. Aus deinem Crash macht Gott Cash. Das geht aber nicht um Dollar, Euro oder Bitcoin, sondern Himmelswährung. Aus deinem Crash entsteht Himmelswährung. Dann haben wir noch Hiob und die berühmte Theodizee-Frage. Warum lässt Gott Leid zu? Daniel in der Löwengrube und auch das Kreuz. Das, was zur größten Katastrophe werden sollte, wurde zur größten Rettung. Es geht im Glaubensleben nicht darum, Konflikte zu vermeiden und Krisen und schwierige Situationen nicht zu haben, sondern das Durchhalten im Sieb. Und für uns gilt, Jesus betet für uns, Jesus betet für dich, Jesus betet für mich. Und statt in Selbstrechtfertigung und Aktionismus zu verfallen, so wie Petrus, der zum Schwert greift, sollten wir innehalten und uns an Jesu Zusagen erinnern, bewusst an seiner Seite bleiben. Lasst uns nochmal auf den Schluss des Dialoges zwischen Jesus und Petrus schauen. Der Dialog endet jetzt zwar abrupt, aber der Schluss ist gar nicht so schlecht, weil er sagt ja nämlich, Er sagt nicht, halte dich von Problemen fern oder werde endlich erwachsen oder lerne endlich mal dazu. Er sagt einfach, stärke deine Brüder. Es erfordert dafür aber auch einen Perspektivwechsel. Deine Narben werden zu Werkzeugen, um anderen zu helfen. Kennst du vielleicht jemanden, der im Glauben schwankt? Gibt es jemanden, dem du Hoffnung schenken kannst, weil du schon selber in der Situation mal warst? Und aus diesem Grund ist es nämlich wichtig, dass wir unsere Krisen annehmen und aufarbeiten. Ohne diese Aufarbeitung können wir andere nicht unterstützen. Ohne Aufarbeitung bleiben wir nämlich stecken. Wir kommen selber nicht raus und drehen uns ständig um unsere eigene Achse. Und so können wir auch anderen nicht helfen. Und was wir heute sehen, ist wirklich wichtig auch für unseren heutigen Alltag. Ich möchte hier nochmal diese zwei Punkte betonen. Gott lässt Versuchungen und schwierige Situationen zu, aber wichtig ist, erstmal den Glauben nicht zu verlieren. Den Glauben nicht verlieren, das ist einfach gesagt. Und aus eigener Kraft überhaupt nicht möglich, nicht machbar. Deswegen dürfen wir alle wissen, Jesus steht für uns ein. Er betet für uns. Aber die Frage ist, bist du denn dafür offen? Kannst du das Geschenk annehmen? Petrus konnte es erstmal nicht erfassen. Er meinte, er müsste sich das Recht erarbeiten. Er müsste sich erstmal beweisen. Und so darfst du dich heute auch fragen, muss ich mich beweisen? Muss ich mir was erarbeiten? Hier können wir kurz reflektieren, gibt es denn in unseren Lebenssituationen, in denen wir mehr im Beweisenmodus als im Vertrauenmodus sind? Wenn wir nämlich im Beweisenmodus drinstecken, könnte es sein, dass wir Jesu Worte und Gottes Stimme nicht fassen können. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Null zu sein. Wir können natürlich versuchen, eine Zehn zu sein, aber ich würde es nicht empfehlen. Wir brauchen uns überhaupt nicht abmühen, eine Zehn zu sein, weil nämlich die Zehn ganz anders zustande kommt. Vor Gott eine Null sein bedeutet nicht, wertlos zu sein. Sondern das bedeutet einfach, dass der Wert allein von der Eins kommt, die sich vor uns stellt, Christus. So werden wir zur Zehn. Also habt den Mut, eine Null zu sein. Mit Gott an deiner Seite wird die Null zu unendlichem Wert. Und genau darauf kommt es ja an. Der zweite Punkt, andere zu stärken. Zu diesem Punkt hatte ich ja bereits erwähnt, dass ein Problem oder eine Krise erstmal geklärt werden muss, damit man gestärkt daraus hervorgeht. Ungelöste Konflikte tragen wir wie ein unsichtbares Gewicht mit uns herum. Wir sind aber nicht dazu berufen, geistliche Gewichtheber zu sein, sondern Glaubensläufer, die leichtfüßig unterwegs sind. Übrigens, Paulus wollte auch nicht der stärkste Gewichtenheber sein, sondern der Läufer, der sein Ziel erreicht. Er hat seinen Lauf vollendet. Er hat nicht seine Last gestemmt. Wenn wir also nicht mehr mit unserem eigenen Gewicht beschäftigt sind, haben wir Hände und Kopf frei, um zu helfen. Und das ist unser Auftrag, zu helfen. Ich glaube, nach dieser Predigt wird keiner mehr fragen, Gott, was möchtest du, dass ich machen soll? Oder viele fragen sich, was ist Gottes Plan für mein Leben? Nun, ich frage dich, wovon hat Gott dich befreit? Oder durch welche Krise hat er dich getragen? Wenn du die Antwort hast, kannst du dich im Alltag umschauen. Wer stolpert und braucht Hilfe? Wer hängt denn gerade in seinem Glaubensleben durch? Es gibt immer einen, der links oder rechts neben dir herläuft und deine Hilfe braucht. Und ich glaube, in diesem Bereich ist man irgendwie nie arbeitslos. Und dazu fällt mir jetzt auch noch der passende Vers ein, den ihr bestimmt ja auch schon kennt. Einer trage des anderen Last. Wir sollen helfen. Aber die Frage, sind wir dann doch zu Lastenträger berufen? Eher nicht. Die Bibel sagt uns ja nämlich, was wir mit den Lasten machen sollen. Sie nicht ewig rumtragen, sondern Petrus, der hat uns die Antwort dafür geliefert. Im ersten Petrusbrief, den er danach geschrieben hat, Kapitel 5, Vers 7 steht, alle eure Sorgen, Lasten, werft auf ihn. Petrus hat seine Lektion gelernt. Wichtig ist, dass wir unsere auch lernen. Nicht Gewichte stapeln, sondern den Weg zum Kreuz weisen. Wir sind nicht die Lösung, wir wissen nur, wo sie zu finden ist, und zwar am Kreuz. Es ist halt die Frage, war das jetzt eine gute Botschaft? Konnte uns das Wort Gottes jetzt etwas Hoffnung und Mut schenken heute? Ich habe mir überlegt, wie diese Botschaft auf Gemeindeebene zu verstehen ist. Wie wir sie in unserem Alltag umsetzen, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber wir als Glaubensfamilie, gilt das Wort auch für die komplette Gemeinde, für diese Gemeinschaft? Ich habe euch ja heute mit einem Vers aus Jesaja 52 begrüßt und den Vers auf unsere Gemeinde übertragen, indem ich sagte, EFG Schwäbisch Hall, ich möchte dich erinnern, dein Gott ist König. Und dein Gott König möchte dir Hoffnung schenken. Und wie er das macht, möchte ich anhand von einem konkreten Beispiel nennen. Bestimmt ist es euch schon bewusst geworden, aber ich möchte es trotzdem noch mal zur Gottes Ehre erwähnen. Und als Referent für Teenager nehme ich ein Beispiel aus meinem Bereich. Und zwar, als Gemeinde haben wir vor einiger Zeit ein brutales Scheitern erlebt. Der ein oder andere empfand die Zeit als eine Zeit der Hoffnungslosigkeit und Zerstreuung. Er stellte sich nämlich die Frage, geht es weiter und wie geht es weiter? Die Kinder- und Jugendarbeit war fast am Nullpunkt, die Teenagerarbeit war am Nullpunkt und man fragte sich, wie es weitergeht. Und heute, nach einiger Zeit, möchte ich sagen, wir haben eine kleine Gruppe Teenager, eine kleine Gruppe junger Menschen, die ein Herz für Gottes Wort und für diese Gemeinde haben. Sie lieben es, der Gemeinde zu dienen und verschiedene Aktionen auch zu machen für die Gemeinde. Schon in ihrem ersten gemeinsamen Jahr als Teenagergruppe standen sie öfter schon hier vorne und haben gezeigt, sie möchten mitmachen, sie möchten dazugehören, sie glauben. Und für mich sieht es so aus, ich weiß, das liegt nicht an mir, ich weiß, das liegt nicht an uns, es liegt allein an Jesus, der für sie gebetet hat, der für diese Gemeinde betet. Und ich weiß, Gott möchte durch diese Teenager zeigen und der Gemeinde Trost und Hoffnung schenken. Es geht weiter. Liebe Gemeinde, dein Scherbenhaufen ist Gottes Rohstoff für Schmuckstücke. Und wir sind gerade dabei, diese Schmuckstücke zu sehen. So wollen wir uns jetzt gegenseitig stärken. Amen.